Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tuterrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, das war ja für Anfang März so sensationelles Wetter, da kann man ja richtig schon Rennradtouren drehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich im März in kurzer Hose Rennrad gefahren bin.
Ja, vor allen Dingen, du bist ja auch bekennender Langhosenträger. Nein, ich bin gestern auch in kurz gefahren, so wie wir Radsportler sagen. Und das war ein großer Spaß. Und das ist natürlich sofort Sonne in den Speichen.
Sonne in den Speichen, ja, das ist ja dein Motto. Kurz, das ging hier noch nicht. Also ich hatte zumindest das lange Ärmel noch an, aber kurze Hose ging schon ganz gut. Aber das wirkt sich ja auch tatsächlich sofort auf die Stimmung im Fahrradhandel aus und auf die Verkäufe. Oder siehst du, hast du da was anderes gehört?
Naja, das ist ja grundsätzlich so. Also jetzt muss man ja unterscheiden zwischen Einzelbefragung und irgendwie overall. Aber grundsätzlich ist ja so, wenn die Sonne rauskommt, dann kommen die Kunden und Kundinnen in den Laden. Und das war bei dir doch bestimmt auch so, oder? Wie war es am Samstag?
Ja, außergewöhnlich auch in der Vermietung ein bisschen mehr, weil natürlich sind viele wieder in Urlaub, also oder für einen Kurztrip gekommen. Als ich mit dem Rennrad am Samstag rausgefahren bin, am Sonntag war das, da standen sie schon wieder im Stau, um an den Strand zu kommen, um einfach spazieren zu gehen, glaube ich. Aber eben ganz viele eben auch auf Fahrrädern unterwegs. Und ich glaube, ich habe so viele Rennradfahrer gesehen auf unserer Runde, wie ich sie im Sommer nie sehe. Also es scheint so, als wenn alle gesagt haben, jetzt müssen wir so unbedingt sofort aufs Rad. Und wir sind überhaupt nicht da gefahren, wo die normalen touristischen Routen waren, sondern wirklich außerhalb. Und es waren echt irre viele Leute unterwegs. Und im Laden war es eben auch so, dass die Bude richtig gebrannt hat und wir auch richtig Fahrräder rausgeschoben haben. Das macht natürlich schon mal gute Stimmung.
Du hast ja auch erzählt, du hättest mit einigen Händlern und Händlerinnen gesprochen. Das heißt, die haben Ähnliches zu berichten, dass da in den Geschäften auch richtig die Post abging?
Da war es auch so, dass sie gesagt haben, wir haben endlich mal wieder 10 Fahrräder an einem Tag verkauft, also ein größerer Händler. Oder dass sie gesagt haben, ja, da war wieder richtig Nachfrage. Also man merkt schon, dass die Leute auch kaufen wollen, dass sie heiß sind auf Fahrräder. Und ganz entgegen dem Trend habe ich auch am Samstag, glaube ich, bei Facebook wieder irgendwie einen Artikel von der Zeitung gelesen, nichts los in den Fahrradläden, keiner kauft mehr Fahrräder. Das ist ja ein Artikel, der war 1-2 Wochen älter, noch aus dem schlechten Wetter und Februar raus. Ich glaube, dieses miesepetrige, dieses Miesmachen, das zählt nicht, weil wenn gutes Wetter ist, dann kommen die Leute und wollen auch kaufen.
Ja, das stimmt auch deshalb nicht, weil wir sprechen ja gleich über Marktdaten, die belegen eigentlich das Gegenteil. Also dass da keine Nachfrage ist, das kann man irgendwie überhaupt nicht bestätigen. Aber eine Sache will ich jetzt zu diesem Sonne in den Speichen Thema nochmal bei dir machen. Und zwar hast du mal gesagt, dass mit dem guten Wetter, schlechten Wetter ist Quatsch, verkaufen kann man auch so. Und jetzt sagst du aber, das Wetter hat einen totalen Einfluss. Also was ist es denn? Hat es Einfluss oder hat es keinen?
Also ich habe ja nie gesagt, dass das Wetter keinen Einfluss hat, sondern ich habe gesagt, dass man den Einfluss auch sehr gut zurückbringen kann, dadurch, dass man eben aktiv Sachen vorantreibt. Dass bei so fantastischem Wetter im März einfach die Nachfrage größer ist, ist ja ganz klar. Ja. Aber wenn jetzt Schnee liegen würde oder Schnee fallen würde, dann müsste ich halt selber dafür sorgen, dass ich Umsatz habe. Das ist das, was ich damit gemeint habe.
Da musst du selber für Sonne am Himmel sorgen.
Da muss ich selber Sonne machen. Kann man ja.
Ja, kann man machen, ja.
Ist doch das Leichteste.
Sehr gut. Nein, also es ist unbestritten und das sagen alle Marktteilnehmer, dass wenn im Frühjahr das Wetter gut ist, dass das unmittelbaren Einfluss auf unsere Branchenzahlen hat und auf die Branchenergebnisse. Also das Frühjahr auch später aufzuholen ist immer schwierig. Deswegen freuen wir uns über das gute Wetter und die Saison kann beginnen.
Das gute Wetter zahlt dann natürlich ein, aber ich habe da immer noch diesen einen Grundsatz, das, was du im Frühjahr schaffst, das potenziert sich im Sommer immer. Weil wenn du es schaffst, im Frühjahr ganz viele Fahrräder zu verkaufen, wenn du es im Frühjahr schaffst, die Menschen aufs Fahrrad zu bringen, dann machen sie auch Werbung für dich, dann geht die Mundpropaganda los, dann erzählen sie von ihren guten und schönen Erfahrungen und dann verkaufst du den ganzen Sommer über auch mehr Fahrräder.
Naja, und du bist selber als mit deinen MitarbeiterInnen bist du natürlich auch besser gelaunt und das macht ja auch, hat auch einen Einfluss auf die Verkäufe.
Ja, also können wir mal zusammenfassen. Letztes Jahr im März war hier bei uns zumindest gefühlt 30 Tage Regen und 3 Grad. Dieses Jahr ist das Wetter besser als in Spanien. Also von daher läuft fantastisch für uns.
Deswegen fährst du auch nicht.
Ja, so ist es. Das ist jetzt ja sehr persönlich gefärbt und auch von unseren Rennraderfahrungen am Wochenende gefärbt und von den Verkäufen aus 1, 2, 3, 10 Läden vielleicht gefärbt. Aber es gibt doch auch wirklich belastbare Marktdaten und da kannst du ein bisschen was zu erzählen, ne?
Das kann ich, ja. Wir haben ja eine Partnerschaft mit dem ZIV, der seit, ich glaube, gefühlt 50 Jahren jedes Jahr Marktdatenkonferenz abhält und damit ja der Presse und allen Interessierten praktisch erzählt, wie die Zahlen und Daten in der Branche aussahen vom Vorjahr. Und es gibt, finde ich, einen auch aus dem Handel bemerkenswerte Entwicklung, die man genauer betrachten muss. Und zwar ist im letzten Jahr, in 2024 durchschnittlich, also das belegt unsere Umfrage, der Umsatz um 3% zurückgegangen. So, im Jahr davor auch um 3%. Nachdem wir aber einen Boom mit so knapp 40% hatten. Also diese rückläufige Entwicklung ist sehr boomtypisch, dass man erst eine ganz hohe Kurve nach oben hat und dann die Umsätze wieder zurückgehen. Jetzt ist aber das Jahr 23 und das Jahr 24 komplett unterschiedlich zu bewerten. Also die 3% in 23 sind, da gab es wirklich weniger verkaufte Fahrräder. Ja, der Umsatz ist zurückgegangen, die Preise sind aber hochgegangen. Und das heißt irgendwie so, dass man sagen konnte, in 23 wurden weniger Fahrzeuge verkauft. In 24 sieht das anders aus. Da ist der Umsatz um 3% zurückgegangen, aber der Verkaufspreis um 15%. Das lässt doch vermuten, dass der Absatz richtig stark war, aber die Preise einfach nach unten gegangen sind. Das heißt, wir hatten ein Preisproblem, aber kein Absatzproblem. So, und das finde ich bemerkenswert, weil das könnte uns ja beruhigen, wenn wir es wieder schaffen, zu ganz normalen Preisen zu verkaufen. Die Nachfrage ist da.
Okay, das kann natürlich auf der einen Seite beruhigen. Auf der anderen Seite, jetzt gehe ich nochmal auf diesen Facebook-Post, der hatte wirklich ein paar hundert Kommentare und da war ganz viel, also von dieser Zeitung, ich weiß es nicht mehr genau, welche Zeitung das war. Das könnte auf der einen Seite beruhigen, aber auf der anderen Seite in den Kommentaren immer zu lesen, naja, den Radhändlern, denen ging es ja zu gut. Und die Preise waren zu hoch und jetzt, wo die Preise runter sind, kaufen wir. Ist das denn für die Zukunft auch zu befürchten?
Naja, jetzt muss man sich genau angucken, sind es die Preise, die empfohlenen Verkaufspreise, die nach unten gegangen sind, oder sind es die realisierten Preise, also das, wie man das, zu welchen Preisen man das Rad verkaufen konnte? Und ich würde sagen, von diesen 15% Verkaufspreisrückgang im Schnitt waren vielleicht 2, 3, 4% irgendwie die empfohlenen Verkaufspreise, die mancher Lieferant auch abgesenkt hat, also eben aber auch nur mancher Lieferant. Aber der wesentliche Teil waren Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und von daher kann ich nur sagen, das wird der Handel ja gar nicht durchhalten, das wird er ja gar nicht überleben, wenn er das dauerhaft so machen würde. Das geht mal punktuell, es geht vielleicht auch über eine Saison, aber es geht nicht dauerhaft.
Über Rabatte haben wir ja schon in diesem Podcast wirklich sehr, sehr viel geredet. Und wir haben immer gesagt, Rabatte in Prozent ist das Schlechteste, was man auf jeden Fall tun kann. Und es ist ja auch bewiesen, dass Rabatte in Prozent mit Sicherheit richtig schädlich sind. Automobilindustrie, die ja sehr viel mehr schlaue Leute wahrscheinlich beschäftigen, machen genau den gleichen Fehler und geben Prozente, also Rabatte in Prozent. Und ich habe beobachtet, dass es in der Fahrradbranche auch so war, dass es ganz viele gemacht haben. Trotz vieler Warnungen, trotz dass alle sagen, das ist Quatsch, das so zu machen. Wie kommt man denn da wieder raus? Oder kommt man da überhaupt wieder raus, wenn man jetzt irgendwie die Kunden dazu erzogen hat, 30, 40, 50, 70% Rabatt zu fordern?
Naja, es kommt darauf an, was für ein Programm und was für ein Portfolio du hast. Aber ganz grundsätzlich erleben wir das in Gesprächen mit unseren Händlerinnen, dass die meisten sagen, sie verkaufen jetzt wieder zu normalen Preisen und unrabattiert und haben kein Problem. Also das ist ja nicht die Standarderwartung, die Kunden an einem Fahrradhändler haben, dass der mit Rabatt verkauft. Ich glaube, dass man sowas kultiviert und kultivieren kann. Also je mehr man das proklamiert und das irgendwie in Werbung zeigt, dann kommen die Kunden auch mit diesen Erwartungen, aber man kann das auch wieder zurückfahren und das sollte man jetzt unbedingt tun.
Ja, die Automobilbranche kann das ja nicht zurückfahren. Also die haben ja immer das Problem, dass jeder erwartet, dass es irgendwie das Auto billiger gibt. Also die haben es ja nicht hingekriegt. Kriegen wir das hin?
Na, offensichtlich haben sie das viel zu lange und viel zu ausgiebig getan und wir sollten jetzt genau an der Stelle wieder die Bremse reinhauen und sollen sagen, aufhören mit der Rabattschlacht und anfangen wieder zu normalen Preisen zu verkaufen.
Was natürlich dafür spricht, ist, dass ja auch die Ware schon wieder knapp wird.
Ja,
das hört sich ja nicht bescheuert an, aber ich weiß, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, sagen, oh, ich hab das ganze Lager noch voll und jetzt redet der davon, dass die Ware knapp wird. Aber Kinderräder kriege ich schon wieder in vielen Farben nicht, ich kriege Gravelbikes schon wieder nicht. Die sind ausverkauft, also die Modellreihe 25 ist komplett ausverkauft. Das sind natürlich immer nur einzelne Sachen, die betroffen sind, aber es ist ja so, dass es viele Sachen einfach gar nicht mehr gibt.
Naja, also Lagerbestandsentwicklung ist ein Teil unserer Umfrage auch gewesen und auch das ist spannend. Ein Drittel der Befragten sagt, dass die Normalisierung bis Sommer erreicht ist. Das heißt, dass der Lagerbestand wieder normal ist. Spannender als diese Antwort, die haben sie nämlich im letzten Jahr auch schon gegeben und es hat sich nicht so entwickelt, ist aber die Frage der Kapitalbindung. Und bei der Kapitalbindung haben doch wirklich sehr viele gesagt, dass sie wieder auf dem normalen Stand sind. Das heißt, auch wenn der Lagerbestand vielleicht nicht sich noch nicht normalisiert hat, ist aber sozusagen die Kapitalbindung zurückgegangen. Und das heißt, die sind auch wieder, so langsam fangen sie auch an, wieder liquide zu werden und könnten auch nachordern. Also das ist zumindest ein Ergebnis aus unserer Umfrage. Klar ist aber, vielleicht noch eine zweite Zahl, 77% gehen von einer Normalisierung bis zum Ende des Jahres aus. Das heißt, doch ein großer Teil des Handels glaubt, dass in diesem Jahr sich alles normalisieren wird und das sicherlich mit einem realistischeren Blick als noch Anfang 24.
Die Frage ist dann nur, was normalisieren heißt, ne? Also ist das dann wieder eine Mangelsituation? Also ist das dann das Normal oder ist normal, man kann Fahrräder einfach so kaufen als Kunde? Das ist ja auch die Frage. Was empfinden die Fachhändlerinnen und Fachhändler als normal? Hast du da einen tieferen Einblick?
Naja, nur bedingt. Also ich glaube, das ist nur eine Interpretation aus den Gesprächen. Ich würde sagen, dass wenn der Lagerbestand wieder so ist, dass sie das Gefühl haben, das ist mein normaler Lagerbestand und wie genau jeder Händler das so im Griff hat und seine Drehzahl zum Beispiel kennt, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass irgendwie wir aus den Marktdaten, die uns vorliegen, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass sie das anhand ihres Lagerbestandes vor dem Boom rechnen. Ja, also die Frage ist irgendwie so, wie sah mein Lagerbestand vor dem Boom aus und wie sieht er jetzt aus? Und ist der extrem gestiegen, will ich ihn wieder auf den Stand vor dem Boom irgendwie zurückfahren? So, und das ist sozusagen der eine Aspekt, und jetzt hast du das richtigerweise angesprochen, nämlich die Frage, wie müsste man jetzt eigentlich reagieren? Ich denke schon, dass man jetzt vorsichtig, optimistisch wieder anfangen sollte, genau in die Ordern reinzugucken, ohne zu übertreiben, aber Räder nachzuordern und bestimmte Modelle nachzuordern, wo man weiß, dass sie einen guten Absatz haben werden. Und auch dazu gibt es aus dieser Umfrage eine Erkenntnis, leichte E-Bikes werden immerhin mit 79% als eine positive Entwicklung am Markt vorausgesagt und auch Gravelbikes mit 68% der Händler haben gesagt, Gravelbikes werden irgendwie wirklich eine positive Entwicklung nehmen. Und wir wissen umgekehrt, dass die Hersteller und Lieferanten da sehr vorsichtig geordert und produziert haben. Also das heißt, dass das dort knapp wird, ist durchaus nicht unwahrscheinlich.
Ja, das deckt sich ja mit dem, was ich vom Gefühl her schon, also für mich selber ausgemacht habe, dass Gravelbikes schon wieder knapp werden.
Genau.
Mit den leichten E-Bikes, glaube ich, das ist glaube ich auch so ein Stadt-Land- und Ballungsraum, Nicht-Ballungsraum-Ding. Da bin ich ein bisschen pessimistischer, also ich persönlich ein bisschen pessimistischer, aber ich kann den Trend natürlich auch durchaus nachvollziehen und verstehen.
Ja, ich glaube, der Handel sollte sich jetzt so langsam bewusst werden, wenn er jetzt Sachen ordert, dass sie ja, wenn wir jetzt in den normalen Zyklen bleiben und die Lieferanten nicht irgendwie zufällig was auf Lager haben, sie jetzt erst in einem Jahr wieder Ware bekommen. Und jetzt zu reagieren mit einer optimistischen Perspektive ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt.
So, jetzt haben wir aber auch Tendenzen und Trends in der Händlerschaft, die sagen, das mit dem Vororder, das finde ich sowieso alles doof. Ich mache gar keine Vororder mehr. Die Hersteller sollen doch selber wissen, was sie bestellen. Diese Tendenz gibt es ja durchaus und hat ja auch einige Fürsprecher in der Branche. Ich gehöre da ja nicht zu. Ich bin immer der Meinung, das muss so ein bisschen aufgeteilt werden. Sowohl das Risiko als auch die Einschätzung muss ein bisschen aufgeteilt werden. Da steckt jetzt ja auch eine Gefahr drin, ne? Gar keine Vororder zu machen?
Das hängt jetzt wieder vom Lieferanten ab und vom Geschäftsmodell. Wenn man irgendwie ausschließlich Custom-Bikes verkauft, also individualisierte Ware verkauft und einen Lieferant hat, der einem stabil zusichern kann, diese Custom-Bikes auch produzieren zu können, ohne eine Vororder, dann mag das funktionieren. Ich kenne keinen Hersteller, der nicht in ungefähr Zahlen, Daten, Fakten braucht, um auch selber Ware vorzubestellen. Also weil ganz klar die Lieferzeiten sind irgendwie liegen bei 14, 16 Monaten Minimum und das heißt, der muss doch wissen, was verkaufst du in der nächsten Saison oder was verkaufst du in der nächsten Zeit, um die entsprechende Ware auch vorzuordern. Und das in Größenordnungen, die ja jenseits von dem sind, was wir als Händler so normalerweise so auf Lager haben.
Okay, aber jetzt hast du ja gerade von den Marktdatenkonferenz gesprochen. Gehen wir gleich nochmal weiter noch drauf ein. Ist das nicht das, worauf Hersteller sagen können, so, das ist ja ein guter Durchschnitt aller Händler in Deutschland. Was die als Tendenz rausgeben, das nehme ich für meine Vororder oder das nehme ich für meine Bestellung bei den Teileherstellern an und dann baue ich darauf meine Bestellung auf. Ist das nicht dann der Weg?
Ja, also alle Lieferanten, die gut aufgestellt sind, nehmen natürlich die Daten, die vorliegen oder die Daten, die bei so einer Marktdatenkonferenz auch publiziert werden, als eine der Grundlagen dafür, ihre eigene Order zu platzieren. Also ich will das mal so beschreiben, wenn der Handel jetzt sehr, sehr zurückhaltend ordert und die Marktdatenkonferenz aber herausgibt, dass doch der Handel grundsätzlich positiv in die Zukunft guckt, dann werden die meisten Lieferanten sich nicht ausschließlich auf die Orderzahl darauf zurückführen, sondern sie werden auch etwas optimistischer ordern, als die Zahlen selber belegen. Also da, ich glaube, sowas passiert schon, aber natürlich ist am genauesten immer auch eine genau vorliegende Order.
Uwe, was ist denn jetzt für mich als Fahrradhändler drin oder für eine Fahrradhändlerin, die zuhört? Was kann ich aus diesen Marktdaten, aus den Zahlen rausnehmen? Was ist für mich wichtig?
Also der erste Punkt finde ich ein leiser Optimismus. Also die Absatzzahlen letztes Jahr haben gestimmt und die Perspektive der Händler aus der Umfrage sagen, dass es eher eine neutrale bis positive Entwicklung in diesem Jahr geben wird. Der zweite Punkt, unbedingt finde ich hinter die Ohren schreiben, ist, was ist eine gute Lagerdrehzahl. Und wir haben ja in der Velobis über unseren Business Navigator erzählt und da werden die Kennzahlen der Branche auch wirklich genau erklärt. Weißt du, in welchem Magazin das stand?
In der Velobis vom 27. Mai findet man das oder auch online kann man das natürlich auch gucken. Ist eine Viertelstunde zu lesen, dann hat man das alles wieder frisch drauf und Lagerdrehzahl sehe ich genauso, ist total wichtig. Genau. Das ist auf jeden Fall, dann bin ich dabei. Das würde ich als Händler auch mal mitnehmen. Leisen Optimismus, das ist bei mir natürlich, geht natürlich nicht. Bei mir ist das brüllend, schreiender Optimismus. Aber grundsätzlich sind wir auf der gleichen Spur, glaube ich.
Wie wir jetzt gelernt haben, wenn es draußen keine Sonne gibt, dann besorgst du dir diese selber. Gut, wir haben aber ja noch einen Gast, Thorsten. Wir haben einen Gast eingeladen.
Ja, der bringt ja auch die Sonne mit, glaube ich.
Geht ja auch, oder? Georg, genau. Georg Wagner von der Baiko wird uns ein bisschen erzählen, seine Sicht auf die Branchenentwicklung, vor allen Dingen auf die Entwicklung des Handels. Da haben wir ja immer den Fokus drauf und ich bin gespannt, was er zu sagen hat.
Also bei uns heute im Studio, Georg Wagner von der BAIKO. Wunderbar, dass du da bist. Und ich sehe im Hintergrund, du hast die Sonne auch mitgebracht. Sehr schön. Hallo, Georg.
Hi, Thorsten. Grüß dich. Ja, bei uns scheint heute noch die Sonne. Morgen soll es sich wieder ein bisschen drehen, aber wir hatten ja ein wunderschönes Wochenende mit viel Sonne.
Uwe und ich haben das tatsächlich schon ein bisschen thematisiert, dass die Saison jetzt losgeht, dass wir nicht nur, dass wir Rennrad fahren können jetzt im März ganz früh, sondern dass auch in den Geschäften ein bisschen mehr losgeht. Kannst du das für die BAIKO so bestätigen? Hast du da überhaupt irgendwelche Gespräche geführt und Erfahrungen jetzt aktuell?
Ja, natürlich. Also wir haben ja mit unseren Gebietsberatern an der Zahl 6 eine ganz gute Verteilung, was das Bundesgebiet angeht. Und wie immer, nicht 100% der Händler sagen, es ist jetzt schon wirklich so, wie es sein sollte. Aber ich würde sagen, Saisonstart ja, aber mit Vorsicht, wie die nächsten 2-3 Wochen dann jetzt noch aussehen werden.
Du warst ja jetzt auch auf den Regios, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Regios sind, glaube ich, irgendwie Regionalveranstaltungen der BAIKO. Ich meine auch 6 an der Zahl, ist das richtig?
Genau.
Genau. Wie war denn die Stimmung? Wie blickt denn der Handel auf die Saison?
Also wie ist die Stimmung? Natürlich in so einer Jahreszeit, und deshalb machen wir es ja extra immer im Januar, Februar. Der Handel ist in Wartestellung. Das ist aber jedes Jahr so. Der Handel ist natürlich auch ein wenig aufgeregt, wann und wie die Saison starten wird. Aber auch das ist jedes Jahr so. Vom Gefühl her war es nicht ganz so angespannt wie das Jahr zuvor. Also dafür war dann doch bei dem einen oder anderen die Saison 24 doch noch besser als gedacht. Aber natürlich umso mehr fiebert jeder dieses Jahr auf die Saison 25 hin. Und mit dem guten Wetter jetzt im März bin ich jetzt erstmal guter Dinge, dass da die erste Anspannung erstmal fällt und dass die Händler sehen, dass die ersten Umsätze kommen. Ziel war es am Ende des Tages, die Händler mit einem guten Gefühl in die Saison starten zu lassen.
Wir treffen uns ja hier auch, um über die Marktdaten zu sprechen, die Marktdaten der Fahrradwirtschaft. Und wir hatten ja in der letzten Woche schon ein kleines Vorgespräch. Der Umsatz ist im Handel, zumindest laut unserer gemeinsamen Umfrage VSF und BAIKO-Händler, um 3% zurückgegangen. Aber vor allen Dingen sind die Preise zurückgegangen. Das heißt, der Absatz scheint relativ gut gelaufen zu sein, zumindest normal. Kannst du das bestätigen? Hast du andere Informationen oder stimmen die Umfragen mit deinem Gefühl überein?
Die stimmen eigentlich größtenteils mit dem überein, was auch mein Gefühl mir sagt, aber auch das, was ich sonst höre. Und du hast es richtig erkannt. Wir haben natürlich eine Preisthematik aktuell weiter im Markt. Stückzahlenthematik würde ich jetzt ähnlich sehen wie du, haben wir nicht.
Ja, jetzt haben Thorsten und ich über die Preisproblematik gesprochen. Wie kann man das Ganze denn aufhalten? Würdest du sagen, das erledigt sich von selbst, wenn die Lagerbestände zurückgehen, oder gibt es ein tiefergehendes Problem?
Naja, im Großen und Ganzen kann man natürlich jeden dazu animieren, ob es jetzt ein Hersteller ist oder ein Händler, zu sagen, wir separieren das Ganze zwischen Altware und neuer Ware, also 24er und 25er Ware, und ich versuche bestmöglichst die 25er Ware nicht zu rabattieren, um halt irgendwie aus diesem Teufelskreis Rabatt rauszukommen. Aber auch da bin ich Realist, wenn bei einem Händler es wirklich eng wird und der die Liquidität braucht, und wenn er dann sagt, okay, ich gehe dann halt all in und werde dann auch die 25er Räder irgendwie rabattieren, dann ist das ein gutes Recht. Aber wir müssen als Branche wiederum aufpassen, dass wir es nicht flächendeckend tun. Und je mehr günstige, rabattierte Ware vom Hersteller zum Händler in den Markt geht, desto mehr Rabatte werden wir auch wieder zum Endkunden sehen. Und das haben wir nun mal mit der Altware 23, 24, aber mit der 25er Ware sollte es handelbar sein.
Die Lagerbestände, sagt zumindest die Umfrage, oder sagt ein Drittel der Befragten, werden sich bis Sommer normalisieren. Das ist ja schon ein erster Weg, aus diesen Rabattkämpfen rauszukommen, ja, wenn man selber keinen Lagerdruck in der Größenordnung mehr hat. Hast du da dann nochmal auf den Regios andere Informationen bekommen, oder ist es eigentlich auch dort eine Entwicklung, die für dich eigentlich jetzt das Zeitliche gesegnet hat, also wo der Lagerbestand auch sich wieder normalisieren wird?
Ja, wir haben auch zu den Regios nochmal unsererseits eine kleine Umfrage gemacht, was wir ganz gerne machen, wo mehr als 250 Händler teilgenommen haben. Und eigentlich das Bild zu dem Zeitpunkt ist das, was wir jetzt auch in der Umfrage für die Marktdatenkonferenz gesehen haben. Natürlich kann man nicht 100% der Händler immer in den gleichen Topf werfen, aber mehr als 80% der Händler haben uns auch da schon gesagt, dass sie bis Sommer ihre Überbestände abgebaut haben werden.
Hast du, das eine ist ja das, was die Zahlen hergeben, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Hast du denn von deinen Händlern auf den Regios auch eine Erwartung, eine Umsatzerwartung für das neue Jahr mitgenommen, also für 25? Hast du das Gefühl, es geht leicht bergauf, stark bergauf oder es bleibt wie im Vorjahr? Was ist dein Gefühl?
3/4 sagen, es ist gleichbleibend. Und dann gibt es eine kleine Anzahl an Händlern, die optimistisch ins neue Jahr geht und sagt, wir werden uns nochmal steigern. Und natürlich gibt es die gleiche Anzahl an Händlern, die eher pessimistisch reinschaut und sagt, okay, es wird schlechter. Aber nochmal, wir haben ein Niveau erreicht in der Fahrradbranche, von dem wir wahrscheinlich vor 5 Jahren auch nicht geträumt hätten. Und jetzt bremsen wir uns irgendwo auf hohem Niveau aus, was auch ganz normal ist. Und wichtig ist, dieses Umsatzniveau mittelfristig zu halten.
Okay, aber da kann natürlich auch ein bisschen das Problem sein, das hatten Uwe und ich vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, da könnte ein bisschen das Problem sein, dass es ja gerade für die Modellreihe 25 eventuell Lieferprobleme gibt in einigen Modellreihen. War das auch Thema bei den Regios? Haben da welche drüber gesprochen oder bin ich hier der Einzige, der Angst hat, keine Gravelräder zu kriegen oder irgendwelche besonderen Fahrräder zu bekommen?
Nein, Gravel, bei uns sind es die Rücktrittsräder, die irgendwie vermisst werden, vor allem im Norden, ob es jetzt bei der Eigenmarke ist oder auch bei dem einen oder anderen Streckenlieferanten. Natürlich werden sich Lücken auftun und natürlich wird es auch an der einen oder anderen Stelle einen Mangelbedarf geben. Aber das trägt ja wieder zu dem bei, was Uwe gesagt hat, wir werden dementsprechend weniger Rabatte sehen. Aber an der einen oder anderen Stelle wird auch Umsatz verloren gehen. Also davon müssen wir ausgehen, bis sich das wieder halt irgendwo so eingespielt hat, dass der Produzent oder der Lieferant oder der Hersteller das produziert, was auch wirklich gebraucht wird.
Ein Ergebnis der Umfrage war auch, dass knapp 90% eine positive Entwicklung in den Werkstätten gesehen haben, vor allen Dingen in 24. Was ist denn dein Gefühl, welche Bedeutung die Werkstatt in Zukunft in den Betrieben haben wird?
Also wir sind in einer Branche, die ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber vielen anderen Branchen, das ist das Thema Servicewerkstatt. Also es gibt nicht mehr viele Branchen, die so reparaturintensiv sind wie unsere, vielleicht noch Pkw, Auto, aber also im Einzelhandel findet es ja eigentlich gar nicht mehr statt. Und deshalb, es ist unser USP, es ist unser Alleinstellungsmerkmal als Fahrradhandel und den sollten wir noch stärker in den Vordergrund stellen. Den sollten wir noch professioneller umsetzen und dann ist das ein Thema, was nur noch an Wichtigkeit gewinnen kann.
Da sind wir ja über die Akademie auch gemeinsam dran, die Händler da draußen und Händlerinnen fortzubilden, weiterzubilden, dass sie professionell ihre Werkstatt betreiben, vor allen Dingen auch ertragreich. Das eine ist ja, wie bin ich technisch ausgebildet? Das sind ja die meisten bei uns in der Branche wirklich sehr gut. Aber wie sind sie in den Abläufen, in den Strukturen, in den Prozessen? Ist das auch ertragreich? Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und da, glaube ich, unterstützen wir mit der Akademie ja sehr stark.
Auf jeden Fall. Also ja. Vor 10 Jahren, als ich das erste Mal in einem Seminar bei uns gesessen habe, die effiziente Fahrradwerkstatt, da war ich noch überrascht, dass ungefähr 50% der Händler gesagt haben, sie machen mit ihrer Werkstatt kein profitables Geschäft. Das konnte ich irgendwie nicht so ganz verstehen. Ich glaube, der Prozentsatz hat sich verringert. Es sind jetzt vielleicht noch 20, aber auch die 20, die müssen wir dahin bekommen, dass sie profitabel mit der Werkstatt sind. Und die Dienstleistung nochmal, die dort ausgeübt wird, die ist auch gar nicht so einfach kopierbar. Du weißt es selber, ne? ATU hat es, glaube ich, 2 oder 3 Mal versucht, Fahrräder zu reparieren, sind so grandios gescheitert, wunderbar. Gutes Beispiel für unsere Branche und viele andere tun sich auch schwer. Und deshalb, wenn diese Dienstleistung so schwer zu kopieren ist, so gut ist, dann sollte man auch es kaufmännisch so aufsetzen, dass es profitabel ist. Ich muss meine Werkstattmitarbeiter bezahlen und deshalb kaufmännisch muss das funktionieren.
Ja, ich glaube auch, das muss nicht nur kaufmännisch funktionieren, sondern muss auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ohne uns geht's halt nicht. Ich glaube, dass wir mit unserem Fachhändlernetz in Deutschland einfach, wie du schon gesagt hast, so einen USP haben, den müssen wir einfach auch hochhalten und stärken. Und ich glaube, da muss auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein rein, zu sagen, man kann ja sehen, dass es bei keinem anderen Konzept bisher funktioniert hat. Also nehmen wir jetzt Fahrradversender oder Leasingfirmen, es geht nicht ohne stationären Fachhandel.
Genau, oder diejenigen, die mit dem Bulli unterwegs waren und mobil den Service versucht haben umzusetzen, es geht einfach nicht. Und deshalb, ja, Selbstbewusstsein ist genau das richtige Stichpunkt oder der richtige Stichpunkt. Wir müssen selbstbewusst sein, wir müssen es aber auch noch viel, viel stärker in den Vordergrund schieben.
Gibt es denn irgendwas für die kommende Saison, was du dem Fachhandel noch mit auf den Weg geben möchtest? Also vielleicht irgendwie bezogen auf die Marktdaten, aber vielleicht auch ganz unabhängig davon zu sagen, auf was haben die Händler in diesem Jahr zu achten oder was könnte ihnen helfen?
Naja, wir haben natürlich viele unterschiedliche Rahmenbedingungen, die wir vielleicht gar nicht beeinflussen können. Also wir haben die politischen Rahmenbedingungen, wir haben jedes Jahr das Wetter. Und natürlich ist es immer schwierig, wenn man rückblickend auf ein Jahr schaut, wo man selber weniger Umsatz gemacht hat und vielleicht auch weniger Rohertrag gemacht hat. Aber eins, und das will ich mal mit auf den Weg geben, ist, schaut euch an, wo wir noch vor 4, 5 Jahren standen. Wir haben dieses neue Umsatz-Tableau erreicht. Also wir haben, glaube ich, in dem einen Jahr 19% sind wir gewachsen. Das ist auch nicht normal, so ein Wachstum. Das muss auch erstmal wieder ausgeglichen werden. Deshalb schaut eigentlich realistisch, optimistisch ins Jahr 25. Also die Saison wird wiederkommen. Das Wetter wird mitspielen. Wir werden immer mal wieder ein paar Einschläge haben. Jetzt von der Nachrichtenlage, die vielleicht auch eher dazu führen, dass wir so einen kleinen Konsumdämpfer haben. Aber die Saison wird auf keinen Fall ausfallen. Wir werden auch weiterhin Fahrräder verkaufen. Und jeder muss für sich wieder das Niveau finden, wo sein Geschäftsmodell funktioniert. Weil nur weil ich vielleicht vor 2 Jahren um 20 oder 30% im Umsatz und im Rohertrag gewachsen bin, das jetzt nicht mehr tue, bedeutet ja nicht, dass ich einen schlechteren Job mache, sondern ich muss halt einfach wieder mein eigenes Geschäftsmodell dem anpassen, was ich jetzt an Umsatz und Ertrag erwirtschafte.
Möglicherweise ist ja auch die Jahresbetrachtung genau das Problem. Also eine 3, 5 oder vielleicht sogar eine 10 Jahresbetrachtung wirft ja sofort ein ganz anderes Bild ab. Also eine ganz andere Kurve stellt sich ja dar, wenn ich einfach jetzt mal die letzten 5 oder 10 Jahre betrachte. Dann sehe ich ja ein extrem, extrem hohes Wachstum in meinem Laden. Und das ein bisschen dadurch getrübt, wenn ich immer nur ein einzelnes Jahr mir rauspick. Also das ist vielleicht auch nochmal der Blick, einfach mal raus und mal irgendwie 5 Jahre betrachten, dann ist es genau das, was du gesagt hast. Und dann kann ich die Kurven auch aufmalen und dann wird das eine sehr, sehr positive Kurve sein, die vielleicht mal irgendwo zwischendurch ein bisschen flacher ist, aber halt irgendwie doch steil nach oben geht. Und ich glaube, das ist der Blick, den wir auf jeden Fall mal auch haben sollten, glaube ich.
Genau, einfach mal ein bisschen rauszoomen. Das hilft manchmal, aber natürlich auch vorsichtig sein, weil der eine oder andere, gerade mit den Überbeständen, stand mit dem Rücken an der Wand, das kehrt sich jetzt ein wenig um, dass wir alle sehr vorsichtig waren, was das Thema Ordern angeht, aber wir müssen halt wieder auf das Niveau kommen, wo sich das ausbalanciert, also dass wir die Ware haben, die dann halt auch wirklich zu Umsatz und zu Ertrag führt.
Da sprichst du noch was an, das würde ich gerne von dir nochmal hören, Georg, Ordern, also ja. Da gibt es ja verschiedene Tendenzen auch bei den Händlern. Es gibt viele Händler, die sagen, ich order überhaupt nicht mehr. Das ist völlig veraltet. Ich bin da nicht mehr dabei. Das ist ein Konzept aus den 2000ern. Ich klinke mich aus. Ich mache keine Vorordern mehr. Hingegen gibt es natürlich noch die Hersteller, die sagen, wir brauchen die Ordern, um vernünftig planen zu können. Du stehst ja auch, du sitzt einfach so schon zwischen den Stühlen als Beiko-Hersteller und natürlich Händlervertreter. Wie stehst du zu dem Thema grundsätzlich?
Ja, wir sind ja sogar noch quasi Hersteller mit unseren Eigenmarken und ganz ohne Vororder wird es nicht funktionieren. Das ist einfach dem geschuldet, dass der Großteil der Ware, die wir haben, fremdfinanziert ist. Also das wird ja nicht aus dem Eigenkapital finanziert, auch bei den anderen Herstellern nicht, sondern über Banken. Und wenn das Orderbook leer ist, dann habe ich einfach auch nicht die Möglichkeit, das zu produzieren, was der Markt vielleicht benötigt. Außer, und da sind wir noch nicht so weit in Deutschland, ich weiß halt, was gerade beim Handel abfließt. Also wenn ich natürlich, und das können die Holländer vielleicht ein bisschen besser wie wir, dass sie Zugriff auf Absatzdaten über die Warenwirtschaften von den einzelnen Händlern haben und dementsprechend so eine Art formulierenden Forecast gehen, dann kann das mal funktionieren. Und ich glaube, da will unsere Branche ja auch hin. Aber so wie es aktuell ist, brauchen wir halt weiterhin eine gewisse Vororder, weil sonst werden wir zu wenig Ware haben.
Georg, super. Das waren doch auch nochmal schöne Aussichten und ein bisschen kleiner Aufruf. So können wir doch enden. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mal einen kleinen Einblick gegeben hast in die Marktdaten und deine Meinung. Und vor allen Dingen fand ich interessant, was auf den Regios passiert ist. Schön, dass du da warst. Danke.
Ja, Thorsten, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, das erste Mal bei euch im Podcast dabei zu sein. Viele liebe Grüße in den hohen Norden und lasst uns realistisch optimistisch in die neue Saison starten.
Da sind wir dabei. Dankeschön.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, vorhin habe ich ja gesagt, dass ganz einfach auf die Velobis-Seite gehen und sich diesen Artikel eben runterladen. Aber es ist ja nicht jeder Velobis-Abonnent. Wie kann man denn sonst an den Artikel rankommen? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit?
Doch, ist bei uns im Topcase per PDF abzuholen. Also einfach an uns schreiben, podcast@vsf-mail.de und dann bekommt ihr den Artikel als PDF.
Okay, aber ich kann natürlich auch schnell noch ein Abo abschließen und dann kann ich mir den direkt auf der Velobus-Seite ziehen oder eben jetzt hier im Topcase. Also beide Möglichkeiten, glaube ich. Von daher, jeder sollte ihn gelesen haben.
Ja.
Das ist der heiße Scheiß.
Ich weiß ja, dass viele Händler total glücklich sind, wenn sie Riese Müller im Programm haben, weil einfach Riese Müller das die Räder hat, die gerade alle haben wollen. Aber es gibt ja auch so, ja, ich würde sagen, Nachbauten ist jetzt ein ganz böses Wort, aber es gibt halt so Konkurrenzmodelle, die in der gleichen Liga spielen, die die gleichen Bedürfnisse abdecken und nicht von Riese Müller sind. Da hast du ja einen ganz heißen Kandidaten aufgetan, Uwe.
Ja, also Nachbauten fände ich jetzt wirklich nicht richtig, sondern das ist wirklich ganz eigenständig. Und zwar ist das Learn-D von Mustache. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Rad. Also was mir total gut gefällt, es kommt ohne Gabelfederung aus. Es arbeitet mit breiten Reifen. Das macht es alltagstauglich. Es ist irgendwie von den Proportionen total gelungen. Ja, ein richtig schönes Rad, ein Tiefeinsteiger. Also mir gefällt das total gut.
Ja, was so ein bisschen auffällt, ist auch so wirklich durchdachte Sachen, ne? So wie Schutzbleche in Rahmenfarbe und die tief gezogen, sodass du auch bei Regen gut fahren kannst und solche Sachen. Diese breiten Reifen, das ist ja sehr angesagt, dass du auch wirklich im Untergrund fahren kannst, dass du nicht so oft aufpumpen musst, dass du komfortabel unterwegs bist. Also eigentlich das, was ganz viele Kunden wollen und was man ganz gut verkaufen kann.
Absolut. Also mir gefällt es gut. Es kommt übrigens auch mit einem eigenen Lenker, den die selbst kreiert haben. Das ist der Moustache-Lenker. Der ist tatsächlich ist die Firma in Frankreich dafür berühmt. Hier in Deutschland holt sie gerade auf. Also und das finde ich auch zu Recht.
Und das ist ja total wichtig. Es gibt ja so ein Händler-Ranking. Es gibt ja eine Bewertung von so Firmen. Und Moustache hat letztes Jahr, also 2024 im Händler-Ranking, den ersten Platz gemacht. Also den haben sie sich erarbeitet durch gute Reklamationen, Lieferbarkeit und. Innendienst, Außendienst, also fließt ja immer alles möglich mit ein. Kann ja jeder nachlesen im SAZ-Ranking. Und dieses Jahr sind sie auch gut dabei gewesen. Platz 3, wenn mich nicht alles täuscht, ist das richtig?
Ja, wir würden auch kein Rad hier bewerben und zum heißen Scheiß machen, wenn die nicht im Händler-Ranking ihre Partnerschaftlichkeit unter Beweis gestellt hätten. Das würden wir gar nicht tun.
Okay, also bewiesenermaßen guter Partner und ein tolles Rad. Also guckt euch das mal an, wenn das vielleicht in euer Portfolio noch reinpasst. Wenn das in dein Portfolio reinpasst, dann ist das auf jeden Fall ein Rad, was sich sehr, sehr gut verkaufen lässt, wo es sehr viele Kunden gibt, die das wirklich dankbar abnehmen.
Ja, und Moustache hat auch noch mehr zu bieten, also ein Blick auf die Seite lohnt sich.
Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
Lange angekündigt, immer wieder aufgeschoben, weil irgendwie heiße andere Sachen dazwischen gekommen sind, was dringender, drängender war. Aber ich finde das immer noch ein total wichtiges Thema, dass wir nochmal über den dritten Ort, was das bedeutet, was man darunter versteht, wer was überhaupt darunter versteht, sprechen. Kriegen wir das jetzt nächstes Mal hin, Uwe?
Das kriegen wir das nächste Mal hin und ich hoffe, das ist keine Toilette.
Sicher nicht.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.